Ein Mann erzählte seinen Freunden von seinen Urlaubsabenteuern, wie so mancher in dieser Zeit. Er hatte sich auf einer Wüstentour verlaufen, war tagelang in der Einöde von Sand und Sonne umhergeirrt. Eindrucksvoll schildert er seine Ängste und seine Verzweiflung. Schließlich sei er in seiner Todesnot niedergekniet und habe Gott um seine Hilfe angefleht. Stunden habe er gebetet und zu Gott gerufen, aber ehe Gott eingreifen und helfen konnte, meinte er, sei ein Forschungsteam vorbeigekommen und habe ihn glücklich in sein Quartier gebracht.
So kann man es auch sehen.
Stell dir vor, Gott, du betest und Gott hört tatsächlich. Geht euch das? Gar nicht dran glaubt, dass Gott hört. Das ist nicht gut. Das wollen wir verlernen an der Person des Petrus. In Jerusalem herrscht Aufregung. Das Land hat einen neuen König. Er heißt Herodes Agrippa der Erste. Gerade aus Rom eingetroffen, die Leute in der Stadt begegnen dem neuen Machthaber mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist die Bevölkerung erleichtert, endlich. Nach so langen Jahren der Römerherrschaft regiert wieder einer aus ihrem eigenen Land. Andererseits wird die Freude darüber durch Misstrauen und Furcht gedämpft. Aha, ich sehe. Vielen Dank, ich merke, dass meine Stimme raus. Andererseits Furcht. Unser neuer jüdischer König hat lange in Rom gelebt und ist sicher jetzt eine Marionette von diesen Römern. Wird er sich für den Glauben an den Gott Israels einsetzen? Wird er uns ermutigen, nach dem Gesetz des Mose zu leben? Wird der König den Tempel und den Gottesdienst schützen, den der letzte römische Kaiser mit Gewalt entweihen wollte? In Jerusalem erinnert man sich auch noch lebhaft an die Verwandtschaft dieses neuen Königs, an den Großvater Herodes, den Großen. Wir kennen ihn aus dem Weihnachtsgeschehen, der dann Kinder töten ließ. Und an seinen Onkel Archelaus. Seine Schwester war die Herodias, die für den Tod Johannes des Täufers verantwortlich war. Diese Familie war doch unberechenbar und grausam gewesen. Wie wird nun dieser neue König regieren? Der neue König weiß von diesem Zwiespalt im Volk und von dem Misstrauen, das ihn erwartet. Darum tut Agrippa genau das, was ein Politiker macht, wenn er ein Volk gewinnen möchte. Ich starte eine Aktion mit großer Öffentlichkeitswirkung, die den obersten Juden in meinem Land gefallen wird. Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu je vier Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn dann vor dem Volk aburteilen. Diesem Herodes war nicht entgangen, dass der Hohe Rat, die höchste jüdische Religionsbehörde, das Anwachsen dieser neuen Sekte mit großer Sorge betrachtete. Viele Juden in Jerusalem im ganzen Land verehrten einen verurteilten und gekreuzigten Mann als Messias, als den Retterkönig Israels. Sie behaupteten, er sei nach der Kreuzung wieder auferstanden vom Tod und dann seinen Schülern erschienen. Agrippa wusste auch, dass sich der Hohe Rat nichts sehnlicher wünschte als das Verschwinden dieser neuen Religion. Wenn ich nun gegen diese Jesus-Spinner vorgehe, so dachte er sich, dann habe ich den Hohen Rat und damit die führende religiöse Seite auf meiner Seite. Und so lässt Agrippa verschiedene Christen festnehmen, wie gesagt, Jakobus, das ist der Sohn des Johannes, das ist dann nicht der Jakobus, der später noch erwähnt wird. Der andere Jakobus ist ja ein Halbbruder von Jesus. Zusammen mit Johannes gehörte dieser Jakobus zum engsten Kreis der Jünger, also der Schüler von Jesus. Das ist ein entscheidender Augenzeuge. Und diese Jesus-Fundamentalisten auf ihn angewiesen. Wenn ich ihn und die anderen aus dem Kreis ausschalte, dann hat das Treiben der Jesus-Sekte bald ein Ende. Dann wird der Spuk genauso schnell vorbei sein, wie er begonnen hat. So denkt Agrippa und inszeniert eine medienwirksame Enthauptung von diesem Jakobus. Das hat er auch mit dem nächsten Kandidaten vor. Er erwischt den zweiten aus dem Kreis, einen gewissen Petrus. Herodes stellt sicher, dass Petrus auf keinen Fall entkommen konnte. Er lässt ihn ganz innen im Gefängnis verwahren. Der wird nicht nur in die Zelle eingeschlossen und mit zwei Ketten gefesselt. Das Lager muss er mit zwei Wächtern teilen, einen rechts, einen links, also er war in der Mitte. Und die waren da auch festgemacht, die Wächter. Und vor der verschlossenen Kerkertür ziehen dann zusätzliche Posten auf. Insgesamt 16 Leute für diesen eingefesselten Mann im Innersten des Gefängnisses. Der hatte seine Erfahrung mit diesen Jesus-Leuten gemacht. Der kann weder abhauen noch von außen befreit werden, das war eindeutig. Nach dem Passafest sollte er dann in einem öffentlichen Schauprozess vorgeführt werden. Keine Chance, also für Petrus nach menschlichem Ermessen dem Tod zu entrinnen. Seine Freunde können ihm ohnehin nicht helfen, so denkt Agrippa. Ach, wirklich? Manchmal sind wir auch gefangen und resigniert. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind irgendwie aussichtslos. Wie reagieren wir darauf? Bleiben wir bei dem Vertrauen zum lebendigen Gott? Das Leben birgt eine Fülle schwieriger Fragen. Warum ist denn ein Kind körperlich behindert, ein anderes athletisch begabt? Warum sterben Menschen, bevor sie ihr ganzes Potenzial ausschöpfen konnten? Das sind Fragen, die wir in diesem Leben nicht für uns selbst beantworten können, weil wir nicht alles erkennen, was Gott sieht, was Gott will, was Gott auch in unser Leben als Schule einordnet. Wir sollen mit den Augen Gottes sehen. Übrigens, das Lied hat uns die Tina ausgesucht, dieses Monatslied für dieses Jahr, ja, für diesen Monat. Mit Gottes Augen sehen, wir können nicht mit Gottes Augen sehen, ist erstmal klar, weil wir nicht seine Gedanken haben und so weiter, aber wir sollen das, je länger, desto mehr lernen, da gibt es einige Bibelverse, die das unterstreichen, nicht unsere Sicht als oberste Sicht unseres Lebens zu machen, sondern im Glauben, im Vertrauen auf ihn, lebend aus der Gnade, in Jesus verbunden. In Jesus dürfen wir ganz neu das Leben betrachten. Er hat entschieden, das Böse eine Zeit lang in die Welt zu geben und zuzulassen. Aber dennoch können wir Gottes Führung vertrauen. Er hat versprochen, einmal wird all dieses Böse vernichtet sein. Bis dieser Zeitpunkt gekommen ist, wissen wir, dass Gott uns helfen wird, unser Leid auszuhalten, unser Leid zu nutzen, um stark zu werden und ihn zu verherrlichen. Lobpreis auch unter Tränen, um ihn zu verherrlichen. Ja, wer heute bibelorientiert lebt, muss mit Widerstand von außerhalb der Gemeinde rechnen, an manchen Stellen leider auch so von Widerstand innerhalb der Gemeinde. Erstens also die Macht der Mächtigen und jetzt zweitens die Macht der Ohnmächtigen. So. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während zwei andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Faszinierend, Petrus vertraut seinem Herrn so sehr, dass er trotz Verurteilungsandrohung und Knast seelenruhig schläft. Er fürchtet nicht um sein Leben und Gott hat noch viel mit ihm vor. Ist Petrus allein? Pustekuchen. Da gibt es noch welche, die beten. Eine ganze Reihe von Menschen ist dabei, ihm, dem Gefangenen, zu helfen, auch wenn sie das vielleicht nicht so vor Augen hatten. Lukas, der in der Apostelgeschichte von dem Vorfall berichtet, notiert, die Gemeinde aber betete inständig für ihn und noch jemand macht sich auf zur Hilfe. Der ist stärker als der König mitsamt seiner ganzen Streitmacht und der schickt ihm einen Boten. Und so bekommt trotz Besuchsverbot der gute Petrus Besuch. In der Nacht steht auf einmal ein Engel Gottes in seiner verschlossenen Zelle. Petrus kann das gar nicht fassen, was da passiert. Er verschläft fast seine Befreiung. Er ist so verschlafen, dass er denkt, dass alles das kann nur ein Traum sein. Erst im Rückblick sieht er, wie Gott auf wunderbare Weise eingegriffen und befreit hat. So hilft ihm der Engel auf und weist ihn an, ihm zu folgen. Die Ketten fallen von Händen und Füßen ab, die Zelle öffnet sich und krass, keiner der Wachen merkt etwas davon. Habe ich immer falsch umgeschaltet, oder? Bist du deshalb kein
Nee, du warst eben ein bisschen, ich hatte ein bisschen Hall im Ohr. Alles gut.
Jo. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab, binde den Gürtel um, zieh deine Sandalen an, befahl der Engel. Petrus tat es, wirf den Mantel über und komm. Der braucht also sogar Erziehung zum Anziehen. Petrus folgte dem Engel hinaus, doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Sie gingen an der ersten Wache vorbei, dann an der zweiten und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das öffnete sich von selbst. Die Wachen bekommen da gar nichts mit. Der Engel gibt Hilfe zum Ankleiden. Ein abenteuerlicher Traum, denkt Petrus. Schön wär's ja. Die letzte Barriere fällt, das eiserne Tor zu diesem riesigen Festungskomplex öffnet sich einfach. Petrus steht in einer Gasse der Stadt und der rettende Engel, der nun nicht mehr gebraucht wird, verschwindet spurlos. So zeigt es sich wieder, das Evangelium lässt sich nicht hindern. Dem Evangelium kann man keinen Einhalt gebieten. Es ist unmöglich. Und Gott gebraucht seine Menschen, um dieses Evangelium in die Welt zu bringen. So seid ihr nun Botschafter an Christi Stelle. Wir wissen nicht, es bleibt ein Geheimnis, warum der eine Nachfolger Jesus, der Jakobus, getötet und der andere gerettet wird. Und so traten sie hinaus und gingen eine Straße weit fort. Dort verschwand der Engel neben ihm plötzlich. Jetzt kam Petrus zu sich. Nun weiß ich wirklich, dass der Engel seinen Herrn geschickt hat, dass der Herr seinen Engel geschickt hat, sagte er. Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was sich die Juden erhofften. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Tor. Also erst jetzt fällt der Groschen bei unserem Petrus. Der Wind in der kühlen Passanacht macht ihm klar, nee, das war kein Traum. Er ist frei. Gegen den König des Universums war dieser neue König von Israel mit seinen Ketten, mit seinen Eisentüren und Wachen macht los. Da steht er nun, der Petrus, mitten in der Nacht allein. Und nun, was hättest du getan? Wohin? Ich glaube, ich hätte doch schnell das Weite gesucht, wäre in ein anderes Land oder was weiß ich was. Er ist ja gerade durch Gottes wundersame Macht dem sicheren Henkersboot von der Schippe gesprungen. Ich würde untertauchen. Doch Petrus, er geht gerade zu dem Haus, wo man ihn wahrscheinlich am ehesten suchen würde, dem Versammlungsort der Christen in Jerusalem. Die haben sich versammelt zum Gebet. Wunderbar. Ich finde das ganz wichtig. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist keine missionarische Gemeinde. Und wichtig finde ich auch Gebetsgemeinschaft. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch jeden Tag irgendwie betet, auch für seine Geschwister und so weiter. Aber ich finde wichtig auch das gemeinsame Gebet. Er geht also zu dem Versammlungsort. Sie beten ausdauernd, stundenlang. Darum weiß Petrus auch, dass er mitten in der Nacht zu diesem Privathaus gehen kann, in dem sich die Jünger zu treffen pflegte. Er weiß, in der Nacht vor diesem Schauprozess wird keiner seiner Leute schlafen. Da wird durchgewacht und gefastet und gebetet. Maria, eine wohlhabende Frau, hat ihr Haus der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das ist interessant, wie viel Frauen immer wieder den Jesus-Schülern, den Menschen, wo sich anfängt, eine neue Gemeinde zu bilden, Gutes getan haben, Häuser zur Verfügung gestellt haben, finanziell unterstützt haben. Sie ist übrigens die Mutter von Johannes Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Hier wird uns diese frühe Christengemeinde zum Vorbild. Wenn einer leidet, dann leiden alle Glieder mit. Da wurde wirklich niemand allein gelassen in seiner Not. Gebet, die Waffen der Machtlosen. Wie ist das bei uns heute? Sind wir umeinander besorgt? Besonders auch um unsere verfolgten und gefangenen Glaubensgeschwister, deren Namen uns durch bestimmte Zeitschriften, zum Beispiel Open Doors, zum Teil bekannt sind, beten wir füreinander. Wie lange? Wie inständig? Petrus klopft an das Tor und eine Dienerin namens Rode, die wird dann sogar namentlich genannt, kam und wollte nachsehen, wer da wäre. Als die Stimme des Petrus, als er sie erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief: Es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor aufzumachen. Du bist wohl nicht ganz bei Verstand, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptet steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinen sie, das kann nur sein Engel sein. Tja, wer klopft denn da? Es wird ganz still im Raum, erschrocken, schauen sie sich diese versammelten Menschen an. Jetzt kommen sie, die Leute des Agrippa, des Hohen Rates, machen eine Razzia. Jetzt holen sie uns ab, vielleicht haben sie das gedacht. Niemand rechnet nur im Entferntesten daran, damit, dass da jetzt Petrus klopfen könnte. Niemand kann sich das vorstellen, dass ausgerechnet der vor der Tür stehen könnte und dessen Befreiung sie ja gerade beten, mit Inbrunst. Stell dir vor, du betest, Gott hört. Die Sklavin des Hauses wird von ihrer Herrin zur Tür geschickt, währenddessen verstummt das Gebet. Die Sklavin öffnet, sieht Petrus, ist überrascht und schlägt die Tür wieder vor der Nase zu. Unter den Christen will niemand ihr Glauben schenken, als sie in die Versammlung platzt und erzählt, wer da draußen klopft. Das kann nicht sein, unmöglich. Der ist doch im Gefängnis. Es erscheint den Leuten wahrscheinlicher, dass dann Engel vor der Tür steht. Ich weiß nicht, wie oft ihr Engel vor der Tür stehen habt. Oder ein Gespenst. Als dass ihr Gebet erhört worden ist und Petrus tatsächlich freigekommen wäre. Erstens die Macht der Mächtigen. Zweitens die Macht der Ohnmächtigen, das Gebet. Drittens die Ohnmacht der Mächtigen. Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Und dann berichtet das auch dem Jakobus, das ist jetzt der andere, der noch lebt, und den Brüdern, bat er sie. Dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Petrus findet also dann dort Einlass und begeisterter Empfang durch die Gemeinde. Und er muss jetzt alles prüfbar erzählen, was passiert ist, wie er freikam. Und eben wie das Gebet dieser versammelten Gemeinde erhört wurde. Und dann bittet er darum, dass sie alle Apostel über Gottes Eingreifen informieren, damit die ihn mitloben und preisen können, damit sie staunen können, wie groß Gott ist, dass ihm kein Ding unmöglich ist. Nämlich wird Jakobus, der Halbbruder von Jesus, erwähnt, der hatte wohl damals schon eine wichtige Stellung in der Jerusalemer Gemeinde. Und dann eben das noch, die Ohnmacht der Mächtigen. Als es Tag wurde, gerieten die Soldaten in große Bestürzung. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Und als Herodes ihn holen lassen wollte, war nirgends zu finden. Da verhörte er die Wachen und befahl sie abzuführen. Das heißt nichts Gutes. Wer nicht aufgepasst hat auf seinen Gefangenen, der wurde einen Kopf kürzer gemacht. So sehr sich die erste Gemeinde in Jerusalem von uns unterscheiden mag in ihrer hingebungsvollen Aufmerksamkeit und Fürbitte füreinander, in dem Erschrecken über die rasche Gebetserhörung können wir uns wiedererkennen. Die Frage ist müßig, was wäre wohl mit dem Petrus geschehen, wenn sie nicht gebetet hätten. Eindeutig ist jedoch dies: Der Bericht bringt die Befreiung des Petrus mit diesem ausdauernden Gebet in unmittelbaren Zusammenhang. Paul Gehr hat ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Amen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Macht der Mächtigen, viele tausende Menschen sind um ihres Glaubens willen in Haft. Unser ach so tolerantes Zeitalter wird mit Recht das Jahrhundert der Märtyrer genannt. Die Macht der Ohnmächtigen. Gebet ist die einzige und doch mächtige Waffe der Christen. Es gibt schon noch weitere Waffen, Rüstungsgegenstände, die wichtig sind für unser Glaubensleben. Und die Ohnmacht der Mächtigen. Wo Gott eine Tür aufschließt, kann kein Mensch sie wieder zumachen. Kein Mensch kann das verhindern. So nimm denn meine Hände. Herodes legte seine Hände an die Gläubigen, um sie mit zu misshandeln. Die Gläubigen falteten die Hände zum Gebet. Gott führte Petrus mit seiner starken Hand aus dem Gefängnis. Und in der Hand unseres Vaters sind wir in ewiger Sicherheit. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wir stehen wieder staunend vor dir, du lebendiger Gott, Vater im Himmel. Wir danken dir, dass du jeden von uns zu jeder Zeit siehst, weil du allgegenwärtig bist. Nichts ist verborgen vor dir. Und wir wissen, dass du uns so gut mit uns meinst. Du gehst jeden Schritt mit uns mit. Und wir dürfen dir all unsere Nöte immer wieder vor die Füße werfen. Danke, dass du alles hörst, was wir sagen, dass du auf deine Weise erhörst und dass du manchmal auch unser Gebet so erhörst, wie wir es uns vorstellen. Aber manchmal hast du Wichtigeres mit uns vor. So mach uns Mut für diese nächste Woche. Geh du mit, jeden Schritt. Und lass uns in dir bleiben, in dir, Jesus Christus. Dann sind wir geborgen, dann sind wir heilig, dann sind wir gereinigt und stehen vor Gott als die, die nicht mehr ins Gericht kommen. Danke für deine Liebe. Amen. Amen.